Please listen carefully.
Live Radio mit Thorsten Landsberg und Jennifer Fratschek.
In 2014 sind rund 170.000 Flüchtlinge über Italien in die Europäische Union gekommen. Seit Beginn dieses Jahres waren es bereits mehr als 100.000. Auf der Flucht vor Krieg, Gewalt, Hunger und Perspektivlosigkeit riskieren Menschen ihr Leben. Nach Angaben von Amnesty International sind im ersten Halbjahr 2015 bereits mehr als 1.700 Menschen im Mittelmeer ertrunken. Innerhalb der Europäischen Union herrscht Uneinigkeit darüber, wie weit die Hilfe gehen kann, darf und muss. Zum diesjährigen Weltflüchtlingstag sprechen wir mit dem Geschäftsführer von Pro Asyl, Günther Burkhardt. Hallo, Herr Burkhardt.
Hallo.
Hallo.
Vor Beginn des Gesprächs stellen wir Sie unseren Hörern kurz vor.
Günther Burkhardt ist Vorstandsmitglied und Geschäftsführer der Flüchtlingsorganisation Pro Asyl. Er war Mitte der 80er Jahre auch einer der Gründer der Organisation, die sich seitdem vehement für Flüchtlinge und Asylsuchende in Deutschland einsetzt. 2010 bekamen Günther Burkhardt und Pro Asyl den Göttinger Friedenspreis für die Kampagne Stopp das Sterben, 3 Jahre bevor es vor Lampedusa zu einer der ersten großen Flüchtlingskatastrophen kam, machte diese Kampagne schon darauf aufmerksam, dass viele Menschen auf ihrem Weg nach Europa sterben.
Herr Burkhardt, Pro Asyl kämpft dafür, die Situation von Flüchtlingen zu verbessern. Wie kann eine gute Situation für Menschen, die aus ihrer Heimat geflüchtet sind, aussehen?
Ich glaube, dass Europa insgesamt sich seiner Verantwortung stellen muss. Das heißt, es geht mir nicht nur um die Situation in Deutschland, es geht um Europa, aber es geht mir letztendlich auch um die Frage, gelten Menschenrechte auch vor Europas Grenzen? Gelten sie in Nordafrika? Gelten sie an Europas Grenzen? Und damit sind wir nicht nur bei der Situation der Flüchtlinge, sondern auch bei der Frage, was sind denn eigentlich die Grundwerte unserer Gesellschaft? Und da habe ich eine kühne These, die heißt, der Wohlstand Europas basiert auf einer Stabilität und die basiert auf der Achtung der Menschenrechte. Das heißt, wer hier rüttelt, wer hier Menschenrechte zur Disposition stellt, der gefährdet nicht nur, schlimm genug, das Leben von Flüchtlingen, der untergräbt auch das Zusammenleben hier, der gefährdet den Zusammenhalt der Gesellschaft. Und das kann schnell in sehr chaotische Situationen führen, wie wir sie uns heute nicht ausmalen. Denn in Deutschland denken doch alle, ja, Menschenrechte, klar, gelten, sind das Fundament der Gesellschaft, müssen wir nicht drüber reden. Das Gegenteil ist der Fall.
Sie haben mal sinngemäß gesagt, die Politik zeige ein gewisses Desinteresse am Schicksal der Flüchtlinge. Was genau haben Sie damit gemeint?
Damit meine ich, dass Europa sich weigert, Flüchtlingen den Zugang zu ermöglichen. Wir haben ja erlebt, dass Tausende auf dem Meer elend zugrunde gehen und wir keine Chance haben, den Menschen zu helfen, legal nach Europa einzureisen. Das ist nicht Gott gegeben, dass Tausende auf dem Meer sterben. Es wurde ja zuerst die Landgrenze Griechenland-Türkei geschlossen, 2012, auf Druck Deutschlands, Österreichs. Man hatte vorgeworfen, Griechenland ist offen wie ein Scheunentor. Das war die österreichische Innenministerin. Danach verlagerte sich der Fluchtweg mehr in die Ägäis. Dann wurde die Ägäis abgeriegelt mit Frontex, mit Hightech-Überwachung. Illegale Pushbacks, das heißt Zurückweisungen an den Grenzen. Die Flüchtlinge weisen aus, sei es auf das offene Meer oder über die Bulgarienroute. Dann wurde auch die dicht gemacht. Und das heißt, die Entwicklung, dass der Fluchtweg dann mehr auf die offene See geht, noch gefährlicher wird und zu diesen Hunderten, Jahrtausenden von Toten 2013, 2014, 2015 geführt hat, war absehbar und ist eine Folge der geschlossenen Grenzen Europas.
Und das Desinteresse der Politik zeigt sich woran?
Na, wir haben diese Kaltschnäuzigkeit des deutschen Innenministers, der formuliert hatte, wenn ich eine Seenotrettung installiere, dann ist das eine Beihilfe für Schlepper. Er hat die grandiose, und das sage ich als eher friedenspolitisch eingestellter Mensch, Militäraktion der italienischen Marine, die in der Operation Mare Nostrum mehr als 150.000 Menschen aus Seenot gerettet hat, die hat unser Innenminister als Brücke nach Europa bezeichnet. Die Brücke wurde eingerissen und die Menschen, die auf der Brücke waren, ihnen die Brücke beschreiten wollten, bleiben wir mal in dem Bild, sind elend zu Tode gekommen. Und da bin ich offen gesagt froh, dass die Bundeskanzlerin hier eingeschritten ist. Ich bin zwar nicht einverstanden mit der Politik, die Kanzlerin Merkel jetzt in Bezug auf die nordafrikanischen Staaten macht, aber in Bezug auf ihren Innenminister und die anderen hat sie sehr deutlich gemacht, es geht darum, erst einmal Menschenleben zu retten, Menschen, die ertrinken. Und das war eine Wende, die sich im April dieses Jahres vollzogen hat, dass Flüchtlinge aus Seenot gerettet werden, Migranten gerettet werden. Allerdings gehen die Debatten jetzt in eine sehr gefährliche Richtung weiter. Damit denke ich an die Pläne, vor allem der Briten und anderer, Richtung UN-Sicherheitsrat zu gehen und aktiv, wie sie sagen, Schlepper zu bekämpfen, die Boote zu zerstören, sich ein Mandat des UN-Sicherheitsrats zu holen. Und damit rutscht Europa in eine Situation rein, wo man sehr schnell aufpassen muss, nicht Kriegspartei zu werden in den Kriegsunruhen in Libyen.
Spiegelt die Politik die Stimmung in der Bevölkerung wider, die auch ein gewisses Desinteresse am Schicksal der Flüchtlinge hat?
Ich muss Ihnen hier widersprechen. Ich sehe das nicht so. Wir haben in Deutschland im Unterschied zu anderen europäischen Ländern eine großartige Solidarität mit Flüchtlingen, die weit in die Gesellschaft hineinreicht. Es gibt ja kaum einen Ort, wo Flüchtlinge hinkommen, wo es nicht eine Solidaritätsinitiative gibt. Sei es von freien Gruppen, von Kirchen, auch von Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbänden und anderen. Es gibt ein ehrenamtliches Engagement, wo Menschen helfen wollen, was grandios ist. Und es gab auch einen politischen Druck, zu sagen, hier in Deutschland leben sehr viele Syrer, auch deutsche Staatsbürger syrischer Herkunft. Und dann hat die Politik reagiert und hat vor 2-3 Jahren begonnen, Aufnahmeprogramme zu installieren für Angehörige von syrischen Staatsangehörigen, die lange in Deutschland leben, aber vor Europas Grenzen sind. Das ist in anderen europäischen Ländern nicht so der Fall. Also von daher, wenn ich es europaweit vergleiche, das müssen wir tun, ist Deutschland das Land, was eine ausgesprochene Sensibilität am Thema hat, in der Bevölkerung, in der Politik. Und klar gibt es auch eine Gegenbewegung, gibt es Rassismus, gibt es Rechtsextreme, die versuchen, hier Kapital zu schlagen. Aber das ist nicht so beherrschend, ja, wie ich es persönlich auch in den 90er Jahren erlebt habe, wo die Politik rechte Stimmungen genutzt hat, geschürt hat, Verschärfungen diskutierte und wir in so eine Spirale reinrutschten, die zu Gesetzesänderungen führten, aber auch zu Brandanschlägen, Attacken, die es heute auch in Deutschland gibt. Aber die herrschende Politik befeuert sie nicht so, wie es vor 20 Jahren der Fall war.
Okay, so eine Haltung gibt es aber schon so ein bisschen, dass Flüchtlinge, ja, sollen alle gerne kommen, aber nicht in meiner Nachbarschaft.
Ja, das ist unterschiedlich. Also das sind die Beispiele, die empören, die auch in die Medien kommen, wo man sich aufregt. Die Wahrnehmung von uns ist, dass es eine wirklich großartige Unterstützungsbewegung für Flüchtlinge gibt, auch in der Nachbarschaft, auch face-to-face. Die Begegnungen nehmen zu. Und in Deutschland passiert noch was anderes. Wir erleben einen Druck der Industrie, der Wirtschaft, die sagt, oh, also mit unseren Versuchen da weltweit Arbeitskräfte zu werben, so erfolgreich waren wir nicht. Deutsch ist eine schwere Sprache. Deutschland ist kein attraktives Land im Unterschied zu englischsprachigen Ländern. Dazu zähle ich vielleicht verrückterweise auch Norwegen, Holland, Dänemark, wo ja die englischsprachigen Fähigkeiten weit ausgeprägter sind als in Deutschland. Da merkt im Moment die Wirtschaft, wenn hier 200.000-300.000 Menschen kommen, hier leben wollen, der überwiegende Teil bleibt, er ist schutzbedürftig, dann ist das auch eine Ressource für den Arbeitsmarkt und da brauchen wir Integration, da brauchen wir Sprachkurse und so weiter. Das heißt, hier findet eine Diskussion statt, die aus meiner Sicht grundsätzlich in die richtige Richtung geht.
Die Stimmung ist das eine, das andere sind die rechtlichen Grundlagen. Wir hören uns mal an, wie die aussehen beim Asylverfahren.
Wenn ein Asylbewerber nach Deutschland kommt, wird ihm als erstes ein Bundesland zugewiesen. Dort kann er dann einen Asylantrag stellen. Im April stellten laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge rund 114.000 Menschen einen Asylantrag. Die meisten sind aus dem Kosovo und aus Syrien. Entschieden wurde über rund 77.000 Anträge. Rund zwei Drittel wurden abgelehnt. Bekommt ein Mensch Asyl- oder Flüchtlingsschutz, kann er 3 Jahre in Deutschland bleiben, mit der Chance auf eine anschließende, unbefristete Niederlassungserlaubnis. Während der ersten 3 Monate darf er nicht arbeiten. Im Schnitt dauert ein Asylverfahren 9 Monate. Wie sinnvoll finden Sie denn dieses Verfahren in der Praxis?
Kann ich nur zuerst noch was sagen zu diesen statistischen Durchschnittszahlen?
Ja.
Wir sehen die anders. Wenn ich so nivelliere, dann blende ich einen Teil der Realität aus. Ein Teil der Realität ist, aber vielleicht das auch zum Thema Willkommenskultur, dass das Bundesamt erst einmal alles daran setzt, Flüchtlinge, die kommen, wieder loszuwerden. Das ist circa ein Drittel, ein Viertel, ein Fünftel der Fälle, die über ein anderes EU-Land einreisen. Das ist im Moment das zentrale Thema, wenn Flüchtlinge kommen. Wird überhaupt der Asylantrag geprüft oder wird versucht, jemand zurückzukicken? Entweder, weil ein Asylverfahren läuft, oder weil es angeblich abgeschlossen wurde, etwa in Bulgarien. Bulgarien erkennt in der Regel Flüchtlinge an, die haben dort keine Perspektive, werden oft misshandelt, gedemütigt, keine Lebenschance, kommen nach Deutschland, der Asylantrag ist nicht möglich, denn sie haben ja Asyl bekommen. Die Personen fallen durch alle Raster durch und tauchen auch in diesen Statistiken so nicht auf. Gut, gehen wir davon aus, man hat Glück. Man ist nicht bei denjenigen, wo man nachweisen kann, dass sie über ein anderes EU-Land gekommen sind. Das ist beim großen Teil der Fall, denn rein rechtlich dürften in Deutschland vielleicht 10% der Asylanträge geprüft werden. Denn man kommt in der Regel auf dem Landweg über ein anderes EU-Land und müsste dann dorthin zurück. Und von denen, die sie dann prüfen und inhaltlich entscheiden, wird die Hälfte als schutzbedürftig anerkannt. Aber Willkommenskultur heißt auch, ein Teil ist willkommen, nämlich die Syrer. Ein Teil will man nicht, Mehrheitsbevölkerung aus dem Kosovo zum Beispiel, Kosovo-Albaner. Und der große Teil der Menschen, wo es darauf ankommt, zu prüfen, warum sind sie gekommen, die gucken in die Röhre bei so einem System. Dieses Schubladensystem konterkariert Willkommenskultur. Und die Realität ist, dass ein Flüchtling aus Afghanistan 1,5 Jahre wartet, bis ein Asylantrag geprüft wird, aus Somalia in ähnlicher Kategorie. Das heißt, die Asylverfahren sind weitaus länger. Die Menschen sind gezwungen, an dem Ort zu leben, wo sie zugeteilt werden, ohne Sprachkurse, ohne die Chance, den Ort zu wechseln, wo ich vielleicht einen Job finde, wo Freunde, Bekannte leben. Und so funktioniert Willkommenskultur nicht. Aber das ist die Realität in weiten Teilen Deutschlands.
Und was gäbe es dann, ein paar Punkte haben Sie schon genannt, am Asylverfahren zu verbessern?
Puh, da sind wir erst am Grundlegenden. Meinen Sie Deutschland oder meinen Sie es europäisch?
In Deutschland.
Gut. In Deutschland gäbe es die Möglichkeit, dass die Bundesregierung sagt, wir prüfen die Asylanträge inhaltlich von den Menschen, die ihren Antrag stellen. Es wird ja normalerweise erst geprüft, wie ist der Fluchtweg, um ihn zurückzukicken. Realistischerweise kann ich, wenn ich menschenrechtliche Standards beachte, keinen Flüchtling zurückschicken nach Bulgarien. Die werden misshandelt, sie leben auf der Straße. Oder Ungarn, aber auch nicht nach Italien. Italien landen Flüchtlinge in der Obdachlosigkeit. Wenn ich das ernst nehme, kann ich in diese 3 Länder, und das sind Hauptzugangsländer, auf dem Weg nach Europa nicht zurückschicken. Hier könnte Deutschland sich anders verhalten und sagen, wir prüfen die Asylanträge inhaltlich. Mir wird dann immer entgegengehalten, ja, kommen ja alle nach Deutschland. Es wird nicht der Fall sein. Die Menschen kommen und sind sowieso da, weil kein Syrer, kein Afghane, kein Eritreer wird freiwillig in Ungarn oder Bulgarien bleiben, sondern sie gehen dahin, wo Communities leben, wo Angehörige sind. Und das wäre für mich der erste Schritt, die Realität anzuerkennen und mich nicht nur ein Gebilde zu malen, wie ich denn die Wirklichkeit gerne hätte, aber sie ist nicht so. Und da muss man diese legitimen Interessen von Asylsuchenden berücksichtigen. Das heißt, erster Schritt heißt Prüfung der Asylanträge. Und der zweite Schritt heißt, wir wollen ja nicht, dass Menschen auf Dauer alimentiert werden, zu staatlichen Fürsorgeempfängern werden. deswegen braucht man von Anfang an Sprachkurse, Integrationskurse, Hilfestellungen, dass die Menschen einen Zugang zum Arbeitsmarkt finden. Und da ist weitaus mehr möglich, als heute der Fall ist. Wir haben das noch nicht zur Kenntnis genommen, dass Deutschland eine Größenordnung Zuwanderung braucht, von mehreren hunderttausend Menschen pro Jahr aufgrund des demografischen Wandels. Jetzt will ich die bitteschön nicht alle Asylsuchenden quasi herhalten, damit wir hier demografischen Wandel vollführen. Aber es ist idiotisch, die Menschen, die hierher wollen, ihnen nicht die Möglichkeit geben, am Aufbau, am Gestaltung dieser Gesellschaft mitzuwirken.
Warum ist es zum Beispiel so, dass Flüchtlinge nicht im Ausland schon einen Asylantrag stellen können? Und das Zweite wäre, warum gibt es nicht mehr Visa für Kriegsflüchtlinge, sodass sie nicht mehr den gefährlichen Weg übers Mittelmeer nehmen müssen?
Also das Stellen eines Asylantrags im Ausland, damit nehme ich an, Sie meinen vor Europas Grenzen, außerhalb Europas, wird vielfach gefördert. Wir halten da nichts davon. Und zwar vor dem Hintergrund, dass das praktisch nicht funktionieren kann. Und zwar aus mehreren Gründen. Wenn Sie einen Asylantrag stellen, müssen Sie sagen, warum sind Sie geflohen? Stellen Sie sich vor, Sie gehen in Eritrea zu einer Botschaft und sagen, ich möchte nach Deutschland Asylantrag stellen, in einer Militärdiktatur. Ja? Wie soll das denn im Sudan gehen oder in Ägypten? Auch dort operieren Geheimdienste. Der eritreische Geheimdienst operiert auch in Deutschland. Werden Eritreer überwacht? Wie will ich die Sicherheit der Menschen garantieren, wenn ich so einen sichtbaren Punkt schaffe, wo man hingeht? Okay, sagen wir, es geht nicht um die politischen Hardcore-Verfolgten im engeren Sinne, sondern Kriegsflüchtlinge. Dann habe ich die Frage, wie soll es denn laufen mit Asylanträgen auf Einreise im Ausland, wenn etwa der Libanon jeder vierte Mensch ein Flüchtling ist, wenn in der Türkei weitaus mehr als 1 Million syrische Flüchtlinge leben? Wie will ich das organisieren? Soll es dort ein großes Lager geben mit mehreren hunderttausend Menschen? Wer prüft? Wer entscheidet? Und wie oft entscheiden Behörden Unsinn? Dann muss ein Mensch zu einem Gericht gehen können. Das ist da nicht möglich. Das heißt, diese Projekte im Ausland zu organisieren, dass man ein Visum bekommt für eine Asylantragstellung oder einen Asylantrag, ist schöne Theorie, weit weg von der Praxis. Um es mal auch plastisch zu machen, manchen Einzelfällen gelingt es, dass ein Mensch, der schutzbedürftig ist, mit Zustimmung der deutschen Behörden, Innenministerium, Außenministerium, Kommune nach Deutschland kommt. Das hat bei 2 eritreischen Frauen, die auf der Flucht misshandelt wurden, vergewaltigt wurden, ein Jahr gedauert, bis sie in Deutschland waren. Da war die Entscheidung, sie dürfen einreisen, 10 Monate vorher gefallen. Mhm. Das heißt, sie haben irre lange Zeiten. Und damit sind sie beim anderen Punkt, der in der Tat einfacher zu organisieren wäre, nämlich Visa oder Einreisemöglichkeiten für Flüchtlinge, die Angehörige in Deutschland haben, Syrer. Da haben wir ja die Situation, die Realität, dass selbst die, die einen Rechtsanspruch auf Einreise haben, also die Frau eines in Deutschland anerkannten syrischen Nachrichtensprechers, die wartet in der Türkei Monate, bis überhaupt einen Termin bei der deutschen Botschaft bekommt. Mhm. Die Botschaften haben zu wenig Personal, der Zugang ist restriktiert. Es gibt dann aufwendige Prüfverfahren zur Legalisierung und Vorlegalisierung von Papieren und was auch immer. Da gibt es einen einfachen Weg, den auch andere fordern, nicht nur pro Asyl, dass nämlich die Angehörigen, die hier leben, zur lokalen Ausländerbehörde gehen und sagen, das ist mein Bruder, der sitzt in Izmir, ich möchte, dass der einreist. Ich bin auch bereit, in einer begrenzten Zeit ihn aufzunehmen, finanziell zu unterstützen. Ich sage deswegen begrenzte Zeit, weil im Moment haften Angehörige unbefristet und werden zum Teil in den Ruin getrieben, wenn sie aus der moralischen, ethischen Verpflichtung, ihren Verwandten zu helfen, eine Verpflichtungserklärung unterschreiben. Aber die Möglichkeit, dass hier entschieden wird, die Person darf einreisen, das ist möglich, aber nicht gewollt, weil man hätte dann zur Folge, dass mehr syrische Flüchtlinge zu ihren Angehörigen nach Deutschland einreisen.
Sie sagten eben, wir brauchen die Zuwanderung, auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels. Viele Flüchtlinge sagen ja auch, dass sie in ihre Heimat zurückkehren wollen, wenn sich die Lage dort beruhigt hat. Wäre es nicht auch vor dem Hintergrund sinnvoll, sie hier arbeiten zu lassen, sie hier gut auszubilden, damit sie entweder hier in Deutschland oder auch in der EU, wenn sie hier bleiben, Zugang haben. Gleichzeitig aber auch, wenn sie in ihre Heimat zurückgehen, dass sie dann eben gut ausgebildet am Wiederaufbau helfen können?
Grundsätzlich ja, aber die Vorbemerkung von uns ist, Asyl ist ein Menschenrecht. Das muss geprüft werden, völlig unabhängig, ob eine Person nützlich ist für den Arbeitsmarkt, ob es solche Nebeneffekte gibt, wie Sie sie eben ansprechen. Das ist die Grundposition von Pro-Asyl. Aber wir wollen ja auch Menschen überzeugen, die jetzt nicht nur von dem Menschenrechtsgedanken her fasziniert sind, sondern sagen, okay, was bringt denn das unserer Gesellschaft, was bringt denn das diesen Ländern? Sie haben recht. Es ist so, dass die Rücküberweisungen von Migranten, also nicht nur Flüchtlingen, in die Herkunftsländer enorm dazu beitragen, dass dort eine Entwicklung einsetzt, dass Geld reinfließt, ohne große Bürokratie, wie sie mit Projekten der Entwicklungszusammenarbeit einhergeht. Es nutzt jeder Gesellschaft und wir haben ja auch gerade in nordafrikanischen Staaten oder in Syrien eine Gesellschaft, wo ein demografischer Wandel im umgekehrten Sinne stattfindet. Das heißt, es gibt viel mehr junge Menschen, als dort überhaupt je einen Job finden werden. Und bei uns überaltert eine Gesellschaft. Warum sollen die nicht woanders hin migrieren oder fliehen? Migration und Flucht sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe. Flucht heißt, ich bekomme Asyl oder Schutz, weil ich schutzbedürftig bin, weil es mir um Leib und Leben geht, weil ich verfolgt bin. Migration hat immer auch den Aspekt, es nutzt beiden Seiten, es ist ökonomisch sinnvoll. Das dürfen Staaten auch steuern, so die Rechtslage. Aber Asyl darf man nicht steuern. Und das ist das große Ärgernis der Politik, dass man nicht in der Lage ist, Asyl in Europa zu steuern, weil da geht es um ein Menschenrecht und es geht für jeden Einzelnen. Rücküberweisungen, Rückkehr ist immer im Kopf aller Menschen, die weggehen. Ob das realistisch ist, zeigt sich oft erst nach Jahren. Und warum soll von mir aus ein syrischer Flüchtling, der vor 10 Jahren gekommen ist und hier deutscher Staatsbürger geworden ist, überhaupt je zurückkehren?
Na, viele Flüchtlinge sagen ja, dass sie helfen wollen beim Wiederaufbau ihres Landes, dass sie zurückkehren wollen in ihre Heimat. Sie haben ja teilweise Familien, Freunde zurückgelassen.
Ja, das findet auch statt. Das wird genauso stattfinden, wie wir Rückwanderungen der griechischen Arbeitsmigration und Fluchtbewegung hatten, als die Militärdiktatur in den 70er Jahren beendet wurde. Wir haben immer auch Rückwanderungen in die Türkei oder nach Chile nach dem Putsch. Und es wird im Bereich von Flucht und Migration auch immer eine Pendelbewegung geben, dass Menschen zurückgehen und merken, naja, funktioniert doch nicht, dann gehe ich wieder in das Land, wo ich Fuß gefasst habe, also Deutschland. Wo die deutsche Politik nicht darauf eingestellt ist, ist auf den Gedanken, wenn ich Menschen ermögliche, auch mal zurückzugehen, brauchen die eine Wiederkehroption. Dann gehen sie diesen Schritt leichter. Bei uns gibt es diese Wiederkehroption im Aufenthaltsrecht in der Regel nicht, sondern wenn man rausgeht in ein anderes Land, wo man hergekommen ist, erst recht als Flüchtling, dann sagen die Behörden, kann er doch da bleiben, verliert hier den Aufenthaltsstatus. Also das ist sehr eng ordnungspolitisch gedacht und nicht entwicklungspolitisch, nicht im Interesse der Menschen. Das ist der Grunddissens im Moment zwischen Menschen, die mehr bevölkerungspolitisch, arbeitsmarktpolitisch, ökonomisch denken oder wie wir menschenrechtlich denken und auf der anderen Seite den Innenpolitikern aller Parteien, die in der Regel in Form von Gesetzen, Strukturen, die man durchsetzen muss, versuchen, Politik zu gestalten.
Aus der Bundesregierung heißt es, Deutschland könne die Probleme der Welt nicht alleine lösen. Und tatsächlich ist die Verteilung der Flüchtlinge innerhalb Europas sehr unausgeglichen. Einige Länder wie Ungarn und Großbritannien sind auch in ihrer Ablehnung sehr strikt. Die EU-Kommission hat ein Konzept vorgelegt, wie die Flüchtlinge künftig besser über Europa verteilt werden sollen. Was halten Sie davon?
Also der erste Schritt ist, es kommen nicht alle Flüchtlinge dieser Welt nach Europa. 4/5 bleiben in der Nachbarregion, wollen gar nicht. Selbst wenn sie Europas Grenze erreichen wollen, Flucht ist teuer, es kommen nie die Ärmsten der Armen. Also dieses Gerede, wir sind nicht das Sozialamt der Welt, wir können nicht alle Armen hier aufnehmen, ist populistisch, weit weg von der Realität der Menschen, die auf die Flucht gehen. Okay, jetzt kommt die Frage, wie soll Europa funktionieren? Ein bürokratisches Modell, wo sie Personen kreuz und quer in Europa hin und her schieben, wird auch nicht funktionieren. Warum soll denn bitteschön ein Syrer, der in Griechenland jetzt auf Lesbos landet, wo Angehörige in Düsseldorf leben, warum soll er zustimmen, dass er nach Bulgarien oder Ungarn geht, wenn er weiß, ich habe dort keine Lebensperspektive und wenn die Angehörigen hier sind? Es gibt eine Studie der Bertelsmann Stiftung, die gerade die Rolle der Communities beim Zugang zum Arbeitsmarkt untersucht und genau zu dem Ergebnis kommen, was unsere Erfahrung seit Jahren ist. Integration funktioniert dann, wenn es eine Community gibt, wenn du einen Verwandten hast, die dir helfen, Fuß zu fassen, Job zu finden, Wohnung zu finden. Also diese bürokratischen Modelle werden nicht funktionieren, sondern werden die Flüchtlinge von mir aus von Italien nach Polen transportiert und dann gehen sie auf den Weg in das Land, wo sie hinwollen. Legal oder illegal. Wir halten von diesem Quotenverteilmodell nichts. Glauben, und das ist nicht nur pro Asyl, das sind auch Wohlfahrtsverbände wie die Arbeiterwohlfahrt, Diakonie Deutschland, Paritätische Wohlfahrtsverband, aber auch der garantiert nicht Verdächtige im Sinne von Gutmenschentum, der Deutsche Anwaltsverein, formulieren alle, lasst die Asylsuchenden in das Land gehen, wo sie einen Asylantrag stellen möchten und prüft dann die Asylgründe. Das klingt für deutsche Ohren illusionär, ist aber eigentlich eine sehr realistische Forderung, weil man sich eine enorme Bürokratie spart, weil es durchsetzbar ist, wenn man es politisch will. Es ist im Interesse der Flüchtlinge und auch im Interesse unserer Gesellschaft, wenn ich sage, ich möchte, dass die irgendwann auf eigenen Füßen stehen und nicht sie lebenslang alimentieren.
Müsste die EU nicht dennoch insgesamt mehr in die Haftung genommen werden? In die Pflicht genommen werden?
Die Europäische Union versagt und es ist ein Skandal, wie sich Mitgliedstaaten wie Großbritannien verhalten. Das ist ein Einwanderungsland, traditionell Großbritannien. Das hat ein Potenzial, Flüchtlinge zu integrieren. Ich sehe es etwas anders bei den osteuropäischen Staaten, die sich aus meiner Sicht über einen Zeitraum von 20, 40, 50 Jahren verändern werden. Das werden auch nicht weise Gesellschaften bleiben, wie sie es im Moment sind. Da muss Migration stattfinden, die wird stattfinden, aber nicht durch eine Zwangsverteilung von Asylsuchenden flächendeckend quer durch Europa. Da muss ich vielleicht beginnen mit Programmen für Studenten, die ich in den Hauptstädten ansiedle, oder mit Resettlement, das heißt, wo Flüchtlinge außerhalb Europas sind, zustimmen, dass sie in Prag oder in Sofia leben wollen. Das kann man beginnen, muss man beginnen. So wie es jetzt gedacht ist, geht es überall nicht. Wir haben die Staaten, die nicht in der Lage sind, Flüchtlinge zu integrieren, weil keine Strukturen vorhanden sind, die osteuropäischen. Es gibt Staaten, die es nicht wollen, Stichwort Großbritannien. Und es gibt Staaten wie Griechenland oder Italien, die nicht die Struktur vorhanden haben, um alleine mehrere hunderttausend Menschen in diesem Jahr aufzunehmen, Asylverfahren durchzuführen, zu integrieren. Also von daher sind die ganzen Vorschläge, die im Moment auf den Tisch gelegt und zerrissen und diskutiert werden, hanebüchen, weil sie gehen an der Realität vorbei.
Eine andere Sache ist ja dieses militärische Vorgehen gegen Schleuser und Schlepperbanden. Warum sind Sie da dagegen?
Also das ist so, wie wenn sie versuchen, die Mafia militärisch zu bekämpfen. Das ist aber nicht der Grund, warum wir dagegen sind, sondern unser erster Grund ist, was wird denn mit den Flüchtlingen, wenn die Boote zerstört sind? Es gibt doch keine Chance für Syrer, für Eritreer in Libyen zu bleiben oder in Ägypten. Also das ist dort keine Lebensperspektive möglich. Die sind teilweise massivsten Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt. Das heißt, die einzige Chance für Flüchtlinge ist es, Schlepper zu bezahlen. Schlepper sind keine Gutmenschen. Das sind brutale Kriminelle, die die Not der Menschen ausnutzen. Jedenfalls die, die im Hintergrund das Geld kassieren. Auf den Booten sind oft Flüchtlinge, die in der Lage sind, ein Boot zu steuern. Ich habe auf einer griechischen Insel vor 2 Jahren eine Frau mit Kind gesehen, die heulend am Hafen stand, verzweifelt, weil ihr Mann als Schlepper inhaftiert war. Afghanische Frau. Er hat, um die Überfahrt zu finanzieren, das Boot gesteuert und ist dann inhaftiert worden und dem drohen 10 Jahre Haft und mehr. Ja, ist das einer dieser kriminellen Schlepper, die ich bekämpfen muss? Oder ist das selbst ein Flüchtling, der Schutz braucht und nur weil es keine legale Möglichkeit gibt, diesen Weg geht? Da würde ich sehr stark differenzieren und rein geostrategisch Europa, Militärschiffe vor Libyens Küste, Kampf gegen Schlepper, Schießen. Da zähle ich mal 3 Finger an einer Hand zusammen und weiß, dass eine dieser Kriegsparteien in Libyen versuchen wird, Europa mit reinzuziehen in den Konflikt. Also diese Interventionsstrategie mit militärischer Art gingen in der Regel nach hinten los. Das ist ein Dilemma, wo wir drin stecken, weil wir natürlich jahrelang gekämpft haben gegen die Militärdiktatur in den Staaten, gegen Libyen, gegen Gaddafi, gegen seinen schamlosen Deal mit Europa, den er gemacht hat. Wir halten euch die Flüchtlinge fern und dafür zahlt ihr Milliarden und baut die Infrastruktur auf und kauft das Öl auf. Nur es gibt da keine einfache Lösung und deswegen können wir nur warnen, dass Europa diesen Weg geht. Deutschland bremst im Moment, aber eigentlich erwarten wir uns von Deutschland eine klare Intervention, dass man sagt, wir widersetzen uns, dass wir zum UN-Sicherheitsrat gehen und dort ein Mandat einholen für Militäreinsätze.
Da kommen wir jetzt zur Verantwortung der Weltgemeinschaft und Europas für die Situation in den Gebieten, aus denen die Flüchtlinge kommen. Weltweit befinden sich laut den UN mehr als 50 Millionen Menschen auf der Flucht. Es gibt ja viele Gründe, weshalb Menschen aus ihrem Land fliehen, eben Kriege, Hunger und Armut. Welche Verantwortung hat denn die Weltgemeinschaft und hat Europa für die Situation in den Ländern, in denen es Menschen schlecht geht?
Das ist eine Frage, die eigentlich mehrere Fragen provoziert zum Antworten. Also die Verantwortung für den brutalen Krieg in Syrien liegt nicht unbedingt in Deutschland. Hier haben wir Interessen eigentlich aller regionalen Mächte, der Türkei, Iran, Saudi-Arabien, Katar, Russland, was eine Militärbasis will, da haben viele den Krieg befeuert, aus dem es im Moment ja scheinbar kein Entrinnen gibt. Es gibt kaum Handlungsmöglichkeiten in Bezug auf Militärdiktaturen wie Eritrea, sehe ich auch begrenzt, auch wenn da geredet wird von Entwicklungspolitik fördern. Somalia, was ein zerfallener Staat ist, wo Warlords herrschen, wenn ich da das Gerede höre von Entwicklungspolitik, dann schaudert es mich und denke, okay, ihr wollt eigentlich nur zutünchen, was die Realität ist, dass es nämlich keine einfache Lösung gibt. Europa kann etwas tun in Bezug auf die Handelspolitik, in Bezug auf das Leerfischen der Küsten Senegals, in Bezug auf Agrarexporte, in Bezug auf eine faire Weltwirtschaftsordnung, damit mittel- und langfristig Entwicklung ermöglichen. Das hat aber alles nichts zu tun mit der aktuellen Situation, wenn Menschen aus Syrien, aus dem Irak, aus Afghanistan, Eritrea, Somalia nach Europa fliehen. Also von daher, wenn ich von der linken Seite oft höre, ja, wir sind schuld, weil wir sind die Ursache, dass die alle auf der Flucht sind, sage ich, na Leute, so einfach ist es nicht. Ja, es gibt eine Verantwortung Europas, der USA, der großen Industriestaaten für globale Entwicklung. Es gibt ein ungerechtes Weltwirtschaftssystem, was zu Zwangsmigration führt, die in aller Regel aber nicht nach Europa führt. Und es gibt Flucht, wo es schwierig ist, Lösungen zu finden und man nicht ganz einfach sagen kann, jetzt müsst ihr an der oder jener Stellschraube drehen und dann wird sich's verändern.
Steht ja außer Frage, dass man den Menschen, die zur Flucht gezwungen sind, aus verschiedensten Gründen kurzfristig helfen muss. Aber gleichzeitig müsste es doch Strategien geben, müssten doch Strategien jetzt angeschoben werden, wie man die Probleme, die sie zur Flucht veranlassen, langfristig beseitigt.
Ich werde immer ganz unruhig bei diesem Thema Fluchtursachen bekämpfen. Da sage ich erstmal, Freunde und liebe Politiker, lasst es uns Land für Land anschauen, Region für Region. Wie sollen Fluchtursachen in Bezug auf Syrien bekämpft werden? Wie sollen sie in Bezug auf Afghanistan bekämpft werden? Auf im Irak bekämpft werden. Das sind drei Staaten, Hauptzugangsländer auch nach Deutschland. Mhm. Wie sollen sie zu einer Militärdiktatur Eritreas bekämpft werden? Das funktioniert im Moment nicht. Sondern wir haben es hier mit sehr langfristigen Entwicklungen zu tun, wo Interventionen, das heißt Amerikaner, sei es der früheren UdSSR in Afghanistan, Ursachen sind, dass Konflikte explodiert sind. Mhm. Wir können auch zurückgehen bis in die Kolonialzeit, wo Europäer Grenzen gezogen haben, willkürliche Grenzen, und danach folgten Diktaturen, die die Konflikte unterdrückten. Ich weiß hier keine einfache Antwort, außer einem konsequenten Eintreten für Menschenrechte als Grundlage eines Zusammenlebens. Auch diesen Ländern vermitteln, Wohlstand basiert auch auf einer demokratischen Gesellschaft, auf Entwicklung, auf der Achtung der Menschenrechte. Nur für Europas Werte trete ich nicht ein, indem ich bombe. Und das ist, was ja oft im Moment geschehen ist, sondern da heize ich Konflikte an und die suchen sich dann wieder ein Ventil in einer religiösen Legitimation von terroristischem Handeln, wie wir es bei der IS zu tun haben.
Auf dem afrikanischen Kontinent leben mehr als 1 Milliarde Menschen, die Hälfte ist unter 25 Jahre alt und 50% der Bevölkerung sind arbeitslos. Die Probleme werden sich ja nicht von selbst lösen, sondern sich eher noch zuspitzen, denn es wird prognostiziert, dass es bis 2050 eine Verdoppelung der Bevölkerungszahl geben. Da muss man doch erst recht versuchen, irgendwelche Lösungen zu finden, nicht nur jetzt in Ländern, in denen wie in Syrien ein Krieg herrscht und eine Terrormiliz wie der Islamische Staat, sondern eben auch vielleicht auf die Länder gucken, bei denen Entwicklung möglich ist. Also selbst Entwicklungsminister Gerd Müller sagt unumwunden, dass Europas Wohlstand auf der Ausbeutung Afrikas beruht. Wir sind angewiesen auf Bodenschätze. Wir können hier kein Handy bedienen ohne Bodenschätze aus Afrika. Wir können keine Autoreifen ohne Kautschuk herstellen. Also müsste man nicht vielleicht erstmal gucken, dass man Länder, beispielsweise wie Nigeria, fairer behandelt, damit auch in der Region Wachstum oder eine Entwicklung einsetzt?
Da fände ich es klasse, wenn Sie interviewen Brot für die Welt, Miserior, Medico International, entwicklungspolitische Organisationen, die Ihnen auch zu den Staaten Tipps, Anregungen, politische Forderungen geben können, wie Entwicklung aussehen muss. Wir als Flüchtlingshilfsorganisation, als Menschenrechtsorganisation machen auch Bündnisse mit diesen Organisationen, unterstützen die Forderung nach einer gerechten Weltwirtschaftsordnung, nach ökonomischer Entwicklung, nach Einstellung der Agrarsubventionen, wo dann die Hähnchen in Nordafrika billiger sind, wenn sie von Europa importiert werden, als wenn sie dort gezüchtet werden. Alles richtig, nur es hat nicht primär was mit Flucht zu tun. Und ich beharre darauf, weil wir ja auch eine Debatte bekommen, wo man bunt mischt zwischen Flucht und Migration und zwischen den Ursachen. Flucht heißt, dass der Einzelne ein Recht hat, unabhängig von staatlichem Kalkül auf Prüfung eines Schutzgesuchs. Und das nervt mich persönlich auch, wenn da in der politischen Linken von Geflüchteten geredet wird, nicht mehr von Flüchtlingen. Mhm. Weil geflüchtet heißt, der Mensch hat sich die Flucht begeben, er flieht, er ist weg. Flüchtling heißt, ich habe einen Rechtsanspruch nach der Genfer Flüchtlingskonvention, nach der Europäischen Menschenrechtskonvention, den ich nicht politisch diskutieren kann, dass geprüft wird, warum ist jemand geflohen. Das sind mir persönlich die Fluchtgründe oft zu eng. Aber Europarecht ist weiter als etwa früher das deutsche Flüchtlingsrecht. Und hier ist eine existenzbedrohende Kumulation von Fluchtgründen. Sehr wohl kann die zu einer Schutzberechtigung führen. Man will das oft nicht sehen, etwa bei Roma. Wenn Roma die Existenzgrundlage weggezogen wird, wenn sie in Slums leben müssen, wenn der Staat eine Gesundheitsversorgung verweigert, die Kinder in der Schule malträtiert werden, Frauen vergewaltigt werden und dann die Polizei dem nicht mehr nachgeht, dann haben sie eine Addition von Gründen, die sehr wohl zu einem Schutzanspruch führen. Auch einen individuellen Schutzanspruch. Das halten wir als Pro Asyl grundsätzlich hoch, gerade weil politisch man gerne diskutiert über globale Fluchtursachen und Migration und ungerechte Strukturen, sei es bei politischer Linken oder auf der anderen Seite, und da nehme ich auch den Entwicklungshilfeminister nicht aus, ja, er hat recht, aber bitteschön, wo ist sein Eintreten für Menschenrechte, für das Recht auf Asyl, wenn es um die einzelnen Menschen geht, im Unterschied zu seinem Innenminister seitens der CDU, der ja massiv versucht, globale Lösungen zu finden und arithmetisch Menschen in Europa und vor Europas Grenzen hin und her zu schieben.
Sie sagten dennoch vorhin, dass Europa oder dass Sie Europa nicht in der Gesamtverantwortung sehen für die Situation der Flüchtlinge, also für die Ursachen, dass Menschen fliehen. Wenn wir jetzt aber uns afrikanische Länder angucken, es gibt ja eben auch Armutsflüchtlinge, also Menschen, die einfach aus Perspektivlosigkeit fliehen, nicht weil in ihrem Land Krieg herrscht oder sie verfolgt werden, sondern weil sie einfach nichts mehr zum Essen haben und dann vielleicht einer aus der Familie mit den letzten Ersparnissen losgeschickt wird. Da gibt es doch hier trotzdem einen Ansatz, dass wir ohne unseren Wohlstand zu gefährden, diesen Ländern eine Entwicklung ermöglichen.
Sie müssten Migration ermöglichen, legale Migration ermöglichen. Das behaupte ich, wäre auch im Interesse Europas.
Wenn man jetzt erstmal die Entwicklung in den Ländern ermöglicht, dann wäre ja die Migration nicht unbedingt notwendig. Wenn wir, also ein Beispiel, bei einer Tafel Schokolade, die ich hier im Supermarkt kaufe, landen ungefähr 2 Cent im Anbauland. Es gibt Berechnungen, wonach eine Verdopplung auf 4 Cent schon ausreichen würde, dass beim Konsum in Deutschland 120 Millionen Euro mehr in das Anbauland fließen würden. Das heißt, wir könnten, wenn wir von der Schokolade weggehen, wenn wir es auf alle Konsumgüter ausweiten, wenn wir nur ein paar Cent pro Einkauf mehr zahlen, Milliarden mehr nach Afrika bringen in die Anbauländer.
Ja,
dann wäre ja da vor Ort auch eine Entwicklung möglich, die gar keine Migration notwendig machen würde.
Also Entwicklung wäre möglich, kann trotzdem zu Migration führen. Also wir haben ja auch in Europa Migration bekommen. Migration aufgrund der Arbeitssituation aus Italien, aus Griechenland, aus anderen Staaten. Also ich glaube, dass man Migration ermöglichen muss, dass Europa klug beraten wäre, Migration zu ermöglichen aus den angrenzenden Staaten Nordafrikas oder aus den Balkanstaaten, dass das letztendlich eine Win-Win-Situation ist, wo beide gewinnen und dass man auf was Sie ansprechen, gerade die Situation von Gebieten, wo Menschen völlig verarmt sind, Tausende, Zehntausende Kilometer von Europa entfernt leben, da brauchen sie eine komplett andere Weltwirtschaftsordnung. Ja, Migration wird es nicht lösen. Und die meisten und die überwiegende Mehrheit dieser Menschen, die migrieren wollen, können es nicht, weil ihnen die finanziellen Mittel fehlen.
Aber Migration ist ja im weitesten Sinne dann eine freiwillige Entscheidung. Sie kann natürlich beeinflusst werden von der Situation, die ich in meinem Heimatland habe, aber eine Flucht ist ja nochmal was ganz anderes. Ich fürchte um mein Leben und das meiner Angehörigen.
Na, das kann sehr ineinander übergehen. Also Migration kann ja auch erzwungen sein, wenn die wirtschaftlichen Existenzgrundlagen entzogen werden.
Würden Sie
war ja auch bei Juden in Deutschland der Fall, dass man ihnen zuerst mal die wirtschaftliche Existenzgrundlage entzogen hat, die Geschäfte zerschlagen hat, sie isoliert hat, ausgegrenzt hat. Die brutale Verfolgung, die heute alle in den Köpfen haben, setzt sie ja anders an. Also es gibt fließende Übergänge zwischen Ausgrenzung, Diskriminierung einer Minderheit, Entziehung der Existenzgrundlage bis hin zu einer brutalsten Verfolgung.
Würden Sie da die Trennlinie ziehen? Also Flucht aus Gründen, ja, Gefahr fürs eigene Leben und auf der anderen Seite die Armutsflucht?
Nee, weil diese Trennlinie ziehe ich nicht. Das Schubladendenken lehne ich kategorisch fundamental ab, weil Asyl das Recht des Einzelnen ist auf Prüfung seiner individuellen Fluchtgründe. Und was in Deutschland im Moment ja in Vergessenheit gerät, man sortiert in Schubladen ein. Syrer, gut, anzuerkennen als Flüchtling. Roma, Balkanstaaten, abzulehnen, Wirtschaftsflüchtling. Ja, also dieses Vorsortieren in Schubladen entspricht nicht dem Gedanken eines individuellen Menschenrechts auf Asyl, auf Schutz vor Verfolgung.
Ich fragte jetzt, weil Sie, als wir jetzt sprachen, eben über die wirtschaftlichen Möglichkeiten in den jeweiligen Ländern für den Einzelnen, da sprachen Sie sehr schnell von Migration und nicht mehr von Flucht.
Ja, weil Flucht heißt, dass man im Sinne der Fluchtgründe, wie sie definiert sind in der Genfer Flüchtlingskonvention, der Europäischen Menschenrechtskonvention, im europäischen Asylrecht, individuell prüfen muss, liegen diese Asylgründe und Gründe für eine Schutzbedürftigkeit vor. Mhm. So, das ist, wenn Sie so wollen, unser Credo. Wir sagen, das muss realisiert werden und sich jeder Steuerung des Staates entziehen. Unabhängig davon sehen wir natürlich auch, dass Migration auch andere Ursachen haben kann und dass man sich politisch Konzepte entwickeln muss, damit Menschen nicht in Asylverfahren deswegen gehen, weil es überhaupt die einzige Möglichkeit ist, um Europa zu erreichen und hier einige Wochen, Monate, Jahre zu leben. Deswegen reden wir auch über Migration und sagt der Politik, ihr müsst andere Zugangswege eröffnen.
Gibt es denn andere Gründe, andere Asylgründe als dieses Schutzbedürfnis, die jetzt Armut abdecken würden?
Armut ist dann ein Grund für Asyl, wenn wir über eine erzwungene Armut reden. Und die Frage ist, was ist Armut? Wenn ich mir den Balkan anschaue und sehe, dass in Staaten Roma aufgrund ihrer Hautfarbe so an den Rand der Gesellschaft gedrängt sind, dass sie auf der Müllkippe leben, keine Existenzgrundlage haben, dass Staaten sie nicht schützen vor rassistischen Übergriffen, Hetzjagden, dann ist das nicht Armut, wo jeder denkt, naja Gott, Armut gibt es überall, ich kann ja die Armut der Welt hier lösen, sondern wir reden über eine erzwungene Diskriminierung, existenzgefährdende Diskriminierung von Menschen, wo ich auch im Einzelfall nachschauen muss, ist das der Fall. Denn auch bei den Gruppen gibt es Personen, die kooperieren, die wohlhabend sind, die vielleicht selbst andere unterdrücken. Also da gibt es kein pauschales Gut oder Böse.
Und das hängt dann von demjenigen ab, der den Asylantrag bearbeitet, ob der das als Grund akzeptiert.
Das läuft in aller Regel schief. Und zwar, weil in der Regel überhaupt nicht nachgefragt wird, warum ist denn jemand geflohen? Und wir haben in Bezug auf die Balkanstaaten ja eine extrem geringe Anerkennungsquote, die auch damit zu erklären ist, dass Roma und andere Minderheiten in den Asylverfahren überhaupt nicht schildern, was ihnen widerfährt. Roma sind in Europa seit Jahrhunderten einem Rassismus ausgesetzt, einer Gewalt ausgesetzt, die Menschen oft verinnerlicht haben. Das heißt, für ein Roma-Kind ist es oft normal, geschlagen zu werden. Es ist für eine Roma-Familie normal, dass sie diskriminiert werden, dass sie überhaupt keinen Zugang haben zu einem Bildungssystem. Und dann erzählen ihnen das aber auch die Menschen, die Asyl beantragen, nicht mehr. Die haben das für sich als normal registriert. Es fehlt dann Unterstützungsstrukturen, die das Vertrauen der Flüchtlinge haben, mit denen vorher reden. Und sie treffen auf ein Asylsystem, was so ausgelegt ist, dass man Roma nicht möchte. Und damit werden auch diese individuellen Fluchtgründe nicht zutage gefördert.
Sehen Sie da einen Unterschied in der Akzeptanz beispielsweise von Roma-Flüchtlingen im Vergleich zu syrischen Flüchtlingen?
Ja, fundamental.
Auch in der Bevölkerung, generell in den Ländern, in denen die Roma dann ankommen?
Es gibt in Deutschland, es gibt in Europa Rassismus, es gibt einen antimuslimischen Rassismus und es gibt einen Antiziganismus, der ist massiv vorhanden und Roma sind dem ausgesetzt. Und gleichzeitig erleben wir auch, dass wenn man Menschen kennenlernt, wenn Kontakte entstehen, die Bevölkerung auch in Deutschland verändert und diese klassischen Vorurteile, Stereotypen, die in Köpfen drin sind, aufweichen.
Man spricht jetzt immer von so einer Flüchtlingswelle, was ja auch also eigentlich nicht genau trifft, denn nur weil jetzt mehrere hundert oder tausend Menschen ertrunken sind und das ins Bewusstsein zurückgekehrt ist, heißt es ja nicht, dass es vorher nicht auch täglich Hunderte gegeben hat, die über den Seeweg versucht haben, nach Europa zu kommen. Wie ist Ihre Prognose?
Ich habe hier zwei Prognosen. Die eine ist die optimistische, dass sich Europa, die Gesellschaften, alle darauf besinnen, um was es eigentlich in Europa geht. Nämlich um einen Zusammenschluss von Staaten, in denen die Menschenrechte uneingeschränkt gelten. Ja, und da hoffe ich, dass Konzepte, die zu einem Schutz von Flüchtlingen führen, zur Seenotrettung führen, mehrheitsfähig sind. Das ist die optimistische Variante. Die pessimistische Variante ist, dass in diesem Europa ein Rassismus derart um sich greift, dass Europa zerfällt, dass rechtsradikale und rechtspopulistische Strömungen, wie sie in Ungarn mehrheitsfähig geworden sind, weiter an Boden gewinnen. Mhm. Ich schaue auf England, ich schaue auf Großbritannien, auf skandinavische Staaten und dass Europa quasi zerfällt in Nationalstaaten und diese wiederum zerfallen in kleinere Einheiten, wo ethnischer Rassismus tobt und dann erleben wir ganz andere Konflikte in Europa als heute und dann werden wir nicht mehr über Flüchtlinge reden, sondern wir reden über zivilisatorische Mindeststandards in Gesellschaften, die früher mal demokratisch waren. Das ist die pessimistische Variante. Ich hoffe, dass die nicht Realität wird.
Mit dieser Hoffnung schließen wir und danken für das Gespräch Günter Burkhardt von Pro Asyl. Vielen Dank.
Danke.
Gerne.
Please listen carefully.
Das war Leitmedium, der Podcast zum Blog www.leitmedium.de.